Stell dir vor, du fährst auf einen unbeschränkten Bahnübergang zu und da er als gefährlich gilt, stehen schon Kilometer vorher Warnschilder. Warnhinweise, es blinkt, Andreaskreuze, also nicht solche, sondern solche Andreaskreuze. Und kurz vor dem Bahnübergang steht sogar ein Totenkopfzeichen. Du siehst die Schilder links und rechts und was machst du? Du ignorierst sie. Du fährst schön langsam auf die Bahngleise, ohne nach links und rechts zu schauen. Würdest dich dann wundern, dass der schrille Warnton der Lok das letzte wäre, was du auf Erden hörst? Natürlich nicht. Es wäre keine Überraschung. Jetzt könnte man einwenden und sagen, reichlich dumm, reichlich unrealistisch diese Geschichte. Aber ihr habt es im Video gesehen, sie hat sich zumindest so ähnlich tatsächlich ereignet. Nur nicht, dass Warnschilder lächerliche 1000 Meter vor dem Bahnübergang gestellt wurden, sondern jahrhundertelang hat Gott seine Warnschilder aufgebaut und hat gesagt, passt auf, ihr seid auf dem falschen Weg. Und liest man mal in der Bibel wirklich alle Warnungen, die Gott durch die Propheten uns Menschen geschickt hat, an einem Stück? Man müsste sich wirklich an den Kopf greifen, dass sie nicht gehört wurden. Und auch Jesaja, um den es heute in dieser Predigt geht, um den es auch im 16. Kapitel der Geschichte geht, warnte die Herrscher und das Volk mit eindringlichen Worten. Ich möchte mal eine Stelle vorlesen. Jesaja spricht: Seht her, unser Herr, der allmächtige Gott, wird Jerusalem und ganz Juda seine Hilfe entziehen. Ja, er wird euch nicht einmal mehr mit Nahrung und Wasser versorgen. Denn was ist das für ein Volk? Krieger, die sich wie Helden vorkommen? Ungerechte Richter, falsche Propheten, Wahrsager, unweise Älteste, Befehlshaber, Hofdiener und Ratgeber, weise Zauberer und gerissene Beschwörer. Wegen ihnen wird Jerusalem stürzen und Juda zu Fall kommen. Ihre Worte und ihre Taten sind gegen Gott gerichtet. Sie wollen nicht wahrhaben, dass der König des Himmels sie sieht. Ihr Gesicht ist gekennzeichnet von der Sünde, die sie zur Schau tragen, wie damals die Bewohner von Sodom. Sie verbergen sie nicht einmal. Pass auf, Gott geht mit den Ältesten und den Anführern dieses Volkes ins Gericht. Eindringliche Worte, direkte Worte, schroffe Worte, die eigentlich kompromisslos sind. Und was machen die Menschen, die diese Worte hören? Sie ignorieren sie. Aber nicht nur das, sie ignorieren nicht nur die Worte Jesajas oder der anderen Propheten, sondern oftmals werden die Propheten sogar gedemütigt oder sogar getötet. Dabei wollten ja Jesaja und die anderen Propheten dem Volk und den Herrschenden nichts Böses, sondern sie wollten Rat geben, sie wollten helfen und dienen, indem sie eben warnten und Konsequenzen aufzeigten, wenn das Volk und die Herrscher weiterhin in diese Richtung rennen würden. Aber sehr menschlich, die Menschen wollen das nicht hören. Kritik will man nicht so gerne hören und wenn sie schroff ist und Finger in die Wunden gelegt werden, dann erst recht nicht. Also umgaben sich die Herrscher viel lieber mit den sogenannten falschen Propheten. Typen, die ihnen nach dem Mund redeten, die sie in ihrem falschen Tun und Handeln bestärkten. Ratgeber, in Anführungsstrichen Ratgeber, denen es letztlich nur darum ging, etwas vom Ruhm, der Macht und dem Glanz der Reichen abzubekommen. Mit wem umgibst du dich? Mit wem umgibst du dich? Hast du nur Menschen um dich rum, die dich bestätigen, die dir ständig auf die Schulter klopfen und dir sagen, wie toll und wunderbar du bist und wie toll und wunderbar alles ist, was du machst? Die, die immer nur applaudieren, egal ob du etwas falsch machst oder ob du etwas gut machst? Oder gibt es jemanden in deinem Leben an deiner Seite, der dich auch kritisch begleiten darf, der dir den Kopf waschen darf, der dir direkt, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, auch mal was Kritisches sagen darf, so nicht, da bist du auf dem falschen Weg, du verrennst dich. Mit wem umgibt ihr euch? Ich selbst habe, so wie alle Hauptamtlichen hier in der Andreasgemeinde, einen solchen Menschen, einen solchen in Anführungsstrichen Propheten, der mich kritisch begleiten darf. Ein Menschen, der mir alles sagen darf, ein Mensch, auf den ich höre, auch wenn ich die Kritik von anderen vielleicht nicht höre. Ein Mensch, der mich natürlich einerseits lobt, stärkt, mich bestätigt in dem, was ich gut mache, aber eben auch einer, der ganz unverblümt, schroff und hart mir direkt ins Gesicht sagen darf, wenn in seinen Augen ich etwas falsch mache. Er darf das wirklich und er darf das ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Das ist unsere Abmachung. Und das ist wichtig, denn dieser Begleiter soll mir ja gerade nicht nach dem Mund reden und auch wenn ich was falsch mache, mir auf die Schulter klopfen und sagen, super gemacht, weiter so, sondern soll diese Warnschilder aufstellen und sagen, stopp, ich glaube, hier verrennst du dich. Und manchmal musste ich schlucken, wenn ich Worte, Sätze, Hinweise von ihm bekommen habe und ganz oft haben sie sich im Nachhinein dennoch als wahr, ja sogar als prophetisch herausgestellt. An dieser Stelle möchte ich ein ganz kurzes Missverständnis erklären. Und zwar, die meisten von uns denken, Propheten haben etwas mit Zukunftsvorhersage zu tun. Aber wenn man die Propheten in der Bibel anschaut, dann ist das nicht ihr Kerngeschäft. Sie sind nicht irgendwelche Wahrsager, die die Zukunft voraussagen, sondern es sind Menschen, die die politischen, die die sozialen, die die gesellschaftlichen Strömungen ihrer Zeit sehr genau beobachten und dann sie analysieren und gegebenenfalls kritisieren. Um das deutlich zu machen, eine der bekanntesten Propheten und die bekannteste Prophetengeschichte ist die von Nathan, dem Weisen, dem Propheten und König David. Und die meisten von euch kennen diese Geschichte. David beginnt einen ganz schlimmen Ehebruch. Nicht nur das, dass er die Ehe bricht, sondern er tötet sogar den gesetzmäßigen Ehemann, um die Frau für sich alleine zu haben. Und was passiert? Nathan kommt an seinen Hof und Nathan redet direkt und unverblümt dem mächtigsten Mann seiner Zeit ins Gewissen. Und er erzählt eine Geschichte und er sagt, es gab einen Mann, der war unendlich reich und er hatte hunderte Schafe, hunderte Rinder und in seiner Stadt wohnte ein ganz armer Mann und der hatte ein kleines Schäflein und das war sein Ein und Alles. Und als es ein Fest zu geben gab, nahm dieser reiche Mann nicht eines seiner hunderten von den Schafen oder Rindern, sondern er ging zu dem armen Mann und nahm ihm dieses einzige liebgewordene Schaf und schlachtete es. Und David ist über diese Geschichte so erzürnt und sagt, dieser Mann muss sterben, dieser Mann ist ein Schuft, dieser Mann ist ein Schurke. Und was sagt Nathan? Er hält ihn dem Spiegel vor und sagt, dieser Mann bist du. Du, David, du, König David, handelst genauso wie der Mann in der Geschichte. Du hast unzählige Frauen und die einzige Frau deines Hauptmannes nimmst du zu dir und lässt sogar den Hauptmann töten. Du bist ein Schuft, du bist ein Schurke, du tust Unrecht. Und die Geschichte geht insofern gut aus, dass David seine Schuld einsieht und umkehrt. Ihr merkt, Nathan hat gar nicht die Zukunft vorausgesagt, sondern Nathan hat David kritisch begleitet und ihm Warnschilder hingestellt und gesagt, du verrennst dich. Das, was du tust, ist nicht gottgefällig. Und das ist eben die Hauptaufgabe von den Propheten. Sie versuchen immer wieder, der Gerechtigkeit, dem Glauben Raum zu geben in der Gesellschaft, aber auch im Leben von Einzelnen. Nicht so sehr das Orakelhafte, zukünftig ist ihr Geschäft, sondern eher etwas Pädagogisches, Erzieherisches. Und es gibt ein Wortspiel, das das sehr deutlich macht. Den Propheten geht es nicht um Vorhersage, sondern um Hervorsage. Sie wollen das Wichtige hervorsagen. Ich glaube, jeder Mensch braucht in seinem Leben einen solchen Propheten. Einen Menschen, der dich kritisch begleiten darf. Der schonungslos dein Leben analysieren darf, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Wir in der Gemeinde nennen das Mentor. Viele von uns haben einen Mentor, aber viele auch nicht. Und ich wundere mich, warum. Jede gute Firma stellt einem Menschen, einen anderen Menschen zur Seite, der ihn begleitet. Selbsthilfeprogramme, teure Kurse, um sich besser zu werden, schöner zu werden, erfolgreicher zu werden, boomen, werden zahlreich gebucht. Aber in dem wichtigsten Bereich unseres Lebens, im geistlichen Bereich, der ja nicht ein Aspekt unseres Lebens ausmacht, sondern unser ganzes Leben beeinflussen muss, da meinen die meisten von uns, das mache ich mit mir alleine aus. Warum? Es ist sehr, sehr schade. Und genau deshalb setzen wir ja auch mit Anke Wiedekind einen Schwerpunkt auf Mentoring. Und das ist mein Wunsch für euch, für uns heute, dass ihr das wirklich mal überlegt, ob es nicht Sinn macht, dass ihr euch einen Propheten zur Seite stellt, der euch begleitet, der euer geistliches Leben begleitet, der euch stärkt, groß macht, Mut macht, der aber auch Kritisches äußern darf, wenn ihr euch verrennt. Wie so ein Prophet aussehen kann, möchte ich noch mal kurz angucken mit euch. Jesaja sagt an einer Stelle, ihr wollt nicht wahrhaben, dass der König des Himmels eure Ungerechtigkeit sieht. Euer Gesicht ist gekennzeichnet von der Sünde, die ihr zur Schau tragt, wie damals die Bewohner von Sodom. Ihr verbergt sie nicht einmal. Ein guter Prophet, ein guter geistlicher Begleiter redet also nicht nach dem Mund. Er schmiert nicht unbedingt Honig um euren Mund und er lobt nicht nur, sondern er benennt direkt und unverblümt auch Fehler und Irrwege. Zweitens, ein guter geistlicher Begleiter, ein Prophet, hat, und das ist ganz wichtig, keinen persönlichen Vorteil von seiner Kritik. Er kritisiert nicht, um selber besser dazustehen oder irgendwie Recht zu haben, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall. Wahre, konstruktive Kritik zu äußern, braucht Größe und braucht Vertrauen. Das Dritte ist, er fordert viel. Er fordert nämlich die Rechte Gottes ein. Er fordert moralisches Handeln. Und er mahnt vor Konsequenzen und manchmal fordert er, wie bei David auch, eine Umkehr. Und viertens, seine Hinweise stimmen mit dem Geist Gottes, dem Wort Gottes, überein. Er ist ein geistlicher Mensch und damit in erster Linie ein geistlicher Begleiter. Und das ist auch der Unterschied zu dem anderen Wort, was hier in der Gemeinde oft genannt wird, dem sogenannten Coach. Der Coach begleitet dich in deiner Arbeit. Der geistliche Begleiter, der Mentor, der Prophet begleitet dich mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein. Aber, damit das nicht so kritisch klingt, ein Prophet hat auch eine andere Aufgabe. Und ich möchte euch eine andere Stelle vorlesen. Da sagt Jesaja, so spricht Gott. Du wirst wissen, dass jeder, der nicht auf mich vertraut, zugrunde geht. Ich aber bin dein Retter und Erlöser und verlasse dich nicht. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Jesaja hier als Prophet tut. Er tröstet. Er spricht dir immer wieder die Nähe Gottes zu, seinen Segen. Immer wieder betont er, egal welche Stürme des Lebens dich ergreifen, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott lässt dich niemals los, egal wie sehr du dich auch verrennst. 5 gute Gründe für einen Propheten und ich denke 5 gute Gründe auch, sich einen Propheten, einen Mentor zu suchen, der dich begleitet. Mein Wunsch wäre, wenn du so jemanden noch nicht hast, dass du dich an uns Pastoren wendest. Wir helfen dir gerne, einen geeigneten Menschen zu finden. Das ist mein Wunsch. Und mein Versprechen ist, so jemanden an deiner Seite zu haben, hilft dir ungemein. Es lohnt sich für dich und dein gesamtes Leben. Denn mit solcher Begleitung siehst du klarer und wird dein Leben schöner und besser. Und übrigens, solche Begleiter müssen nicht männlich sein. Es gibt nämlich auch sehr, sehr viele gute Prophetinnen in der Bibel. Ich möchte nur ein paar nennen, zum Beispiel Miriam, die Schwester des Mose, oder als herausragende Persönlichkeit die Richterin Deborah. Im Neuen Testament Hannah oder der Evangelist Philippus hat 4 Töchter und alle 4 haben die prophetische Gaben. Also es gibt nicht nur Propheten, sondern auch Prophetinnen. Also nur Mut, sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin, die euch und euer Leben bereichert. Am Ende möchte ich noch ganz kurz einen ganz anderen Punkt nennen, der mir aber sehr, sehr wichtig ist. Jesaja gilt als der größte Prophet überhaupt. Und Grund dafür ist, das habe ich deutlich gemacht, aber Jesaja konnte es, er hat auch die Zukunft vorausgesagt. Er hatte auch Visionen, die in die Jahrhunderte, die nach ihm kamen, hineinwiesen. Und von ihm stammen die sogenannten vier Gottesknechtlieder. Vier Gottesknechtlieder, und ein Gottesknechtlied ist auch in diesem 16. Kapitel abgedruckt, das Wichtigste und das Schönste. Und diese Gottesknechtlieder weisen auf einen Mann hin, der irgendwann kommen wird, um die Menschheit zu retten. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus dem vierten Gottesknechtlied. Dort hat Jesaja die Vision und beschreibt diesen zukünftigen Mann, der kommen wird. Und er schreibt: Er hat unsere Schmerzen getragen und unser Leiden auf sich genommen. Wir haben gedacht, er würde von Gott bestraft, von ihm geschlagen und verletzt. Aber es war ganz anders. Er wurde wegen unserer Verfehlungen durchbohrt. Er wurde wegen unserer Sünden vernichtet. Wir erhielten Frieden mit Gott durch seine Bestrafung. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wie eine hirtenlose Herde Schafe haben wir uns alle verlaufen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Gott aber hat all unsere Schuld auf ihn gelegt. Er wurde gequält und erniedrigt, aber keine Klage kam aus seinem Mund. Er war wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, oder wie ein Schaf, das stumm wird, wenn sein Scherer es ergreift. Er tat seinen Mund nicht auf. Durch ungerechtes Urteil und Gewalt wurde er beseitigt. Aber wen kümmerte schon groß sein Schicksal? Denn er wurde aus dem Land der Lebenden verbannt. Für die Verfehlungen meines Volkes wurde er bestraft. Ihm wurde eine Grabstätte bei dem Gesindel und den Verbrechern zugeteilt. Er wurde jedoch in das Grab eines Reichen gelegt, weil er nicht das Geringste getan und kein falsches Wort über seine Lippen gekommen war. Er hat die Sünden vieler getragen und hat so Menschen errettet, die schuldig geworden sind. 800 Jahre vor der Geburt Jesu hat ein Mann das von Gott gesagt bekommen und es wurde aufgeschrieben. Das ist ein sehr direkter Hinweis auf Jesus Christus. Und man hat im Alten Testament etwa 45 Hinweise auf Jesus Christus gefunden, die alle ihre Entsprechung in Jesus gefunden haben. Und ein amerikanischer Professor, das müssen natürlich immer Amerikaner tun, hat mit seinen Studenten einmal ausgerechnet, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass 8 dieser prophetischen Hinweise aus dem Alten Testament auf einen Menschen zutreffen könnten. Und sie rechneten lange und angestrengt mit ihren Computern und sie kamen schließlich zu dem Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit, dass nur 8 Hinweise im Alten Testament auf einen Mann präzise zutreffen könnten, wäre 1:10^16. Und wie Amerikaner nun mal sind, lieferten sie auch gleich ein anschauliches Beispiel, was diese Zahl 1:10^16 bedeutet. Und er hat geschrieben, man stelle sich vor, die ganze Welt wäre gekachelt. Alles, was es gäbe, wäre gekachelt. Und dann hast du eine Chance, eine Kachel umzudrehen. Und du musst die finden, die ein Kreuz auf dem Rücken hat. Und du irrst über die ganze Welt und suchst willkürlich eine Kachel aus und drehst sie um. Und dort ist das rote Kreuz. So wahrscheinlich ist es, dass 8 Hinweise auf einen Menschen präzise treffen. Jetzt kann man natürlich sagen, Zufall. Naja, das ist wirklich Zufall. Kann man sich sowas einfach ausdenken, was dort Jesaja geschrieben hat, dass ein Mensch für die Menschheit leidet, stirbt, wie ein Verbrecher behandelt und dann erlöst wird? Oder man könnte auch fragen, naja, vielleicht kannte ja diesen Text Jesus Christus und hat dann alles gemacht, hat sich so hineingesteigert in diesen Wahn, um das zu erfüllen. Es gibt auch Forscher, die haben diese Überlegung angestellt, aber man muss ehrlicherweise sagen, diese Hinweise sind ja in ganz unterschiedlichen Schriften entdeckt worden. Und diese Schriften waren nicht gebunden in einem Buch, sondern an unterschiedlichen Orten. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Jesus die alle kannte und genau alles richtig gemacht hat, dass diese Hinweise auf ihn hinweisen. Für mich Und ich habe in den letzten Wochen, auch wenn ich nicht hier war, diese Diskussionen um, ist die Bibel Gottes Wort, mitbekommen aus der Ferne? Ich glaube ja, die Bibel ist Gottes Wort. In der Bibel spricht Gott. Und in der Bibel spricht Gott auch heute noch. Und einer der Beweise dafür ist für mich dieses Gottesknechtlied von Jesaja. Dass ein Mann 800 Jahre vor der Geburt Jesu so präzise Dinge hinsagt, die tatsächlich eingetreten sind. Denk an das Beispiel mit der Kachel. Du darfst einmal umdrehen, alle Kacheln dieser Welt, und du triffst. Ich glaube, das ist ein guter Beweis, um zu sagen, die Bibel ist nicht irgendein Buch, sondern die Bibel ist tatsächlich Gottes Wort. Und sie ist, wie es ja auch hier heißt, die Geschichte Gottes mit uns. Auch heute noch spricht Gott immer wieder durch dieses Wort zu uns.